Hallihallo und herzlich willkommen auf der Chaos Westbühne. Schön, dass ihr wieder da seid. Unser nächster Talk geht wieder um ein sehr spannendes Thema, um die Elektromobilität und warum sie nicht so funktionieren kann, wie das Ganze vorgeschlagen wird. Der André Igler, der Philipp Schaumann und der Telegnom geben uns einen Situationsbericht und ich freue mich jetzt schon auf den sehr spannenden Vortrag.
Ja, hi und grüß Gott, als schöner Österreicher darf ich das ja sagen. Zu unserem Talk Elektromobilität und warum sie so, wie sie derzeit vorgeschlagen wird, nicht funktionieren kann. Wir sind zu dritt, das ist Telegnom, Philipp und ich. Ich bin der André. Telegnom kommt aus Frankfurt und Philipp und ich kommen aus vom Wiener CCC. Ich wollte vielleicht noch erklären, Telegnom und ich haben im Rahmen einer sogenannten TUVAT-Gruppe, das sind also nach dem Kongress vor ein paar Jahren Gruppen, in denen wir uns arbeitsmäßig mit diversen Themen auseinandersetzen, mit dem Thema Mobilität schon sehr viel gemacht und einige Vorträge habe ich auch schon gehalten. Philipp hat seinerzeit auf dem diesjährigen Privacy Week Kongress auf dem Wiener CCC auch einen Vortrag über Mobilität und vor allem über autonomes Fahren. Außerdem, glaube ich, lehrt er auf der Uni, auf der Fachhochschule über dieses Thema. Also ihr seht, wir haben uns zusammengetan. Es wird sehr viel geredet und haben gesagt, das schauen wir uns jetzt mal an. Und wie ihr am Titel schon merkt, es ist es ist Raum für Zweifel, ob das so, wie sie es vorhaben, denn alles so funktionieren wird. Bitte, Slide. Wir haben das Thema journalistisch aufbereitet, haben gesagt, wir schauen uns einfach alle Fakten an und dann tun wir sie zusammen und präsentieren sie. Und die Schlüsse sollen dann die Zuschauer selber schließen oder ziehen, damit sie verstehen, wieso wir da unsere Zweifel haben. Bitte, Slide. Es hilft alles nichts. Trotz Covid und hin und her und rauf und runter und der drohenden Wirtschaftsflaute, die da anschließend. Am Ende ist es die Erderwärmung, die uns umbringen wird und die ist unser Hauptproblem. Da wird auch keine Impfung helfen und keine Quarantäne. Und daher müssen wir die Erderwärmung in den Griff kriegen. Das ist immer das Oberthema. Slide bitte. Wir haben uns angeschaut, die EU verschärft die Regeln zur Erderwärmung. Und auch Deutschland geht, Slide bitte, verschärft, das gesetzlich in eine Verschärfung eingegossen. Das heißt, wenn wir das erreichen wollen in 10 Jahren, dann müssen wir, wie man auf Wienerisch sagt, ordentlich anzahlen. Slide bitte. Die EU budgetiert auch 35 Milliarden in ihrem nächsten 7-Jahres-Budget für das Thema Elektromobilität. Und das hat uns also neugierig gemacht, als der Moment, wo wir aufgesprungen sind und gesagt haben, das müssen wir uns anschauen. Slide bitte. So, die individuelle Mobilität ist wichtig und zwar demokratiepolitisch wichtig. Ich glaube, in Deutschland braucht man das Thema Reisefreiheit nicht besonders erwähnen, das ist ja hier bestens abgegessen. Aber in Wirklichkeit ist die Möglichkeit, sich zu bewegen und frei herumzulaufen oder sich frei zu bewegen, ein Teil der Menschenrechte. Und individuelle Mobilität ist für die Demokratie wichtig und das heißt, die wird bleiben und die dürfen wir nicht antasten, sonst geht da grundsätzlich was verloren. Nächste Slide bitte. Der öffentliche Personennahverkehr oder überhaupt der öffentliche Personenverkehr wird da nicht reichen, vor allem in ländlichen Gebieten. Slide bitte. Sprich, in Wirklichkeit, es wird weiterhin Pkw geben. Slide bitte. Um das gleich einmal vorab festzuhalten, wir haben uns das Autonome nur sehr bedingt angeschaut, wir sind nur auf die Grundbedürfnisse eingegangen, aber autonomes Fahren wird es flächendeckend als solches in den nächsten 10 Jahren einmal sicher nicht geben. Halbautonom ist technisch möglich, ob das schlau ist, nicht im freien Autoverkehr. Höchstwahrscheinlich kommen wir auch nochmal drauf zurück. Slide bitte. Also wir haben uns angeschaut, wir haben das in 3 Teile geteilt. Das eine ist das Produkt selber, das ist ja das Fahrzeug, ein Elektroauto. Das zweite ist, das Umfeld muss ja irgendwie eingebettet sein. Und das dritte ist, was für Schlüsse ziehen wir daraus? Das sind die Teile, die wir präsentieren. Ich präsentiere jetzt gleich, wie wir uns das Fahrzeug dazu vorstellen. Dann kommt der Telegnom und erzählt, wie das mit dem Umfeld dazu ist und der Strom dazu herkommen soll. Und Philipp macht dann seine Schlüsse daraus. Und ich darf einen kleinen Slide bitte Spoiler absetzen. Da passt noch einiges nicht zusammen. Slide bitte. Also, gehen wir zu den Fahrzeugen. Slide bitte. Ich gehe jetzt einmal die dumme, banale Definition an, alles, was mit dem B-Führerschein zu fahren ist. Das haben wir uns angeschaut. Ja, also auch Lieferwagen, Busse, hin und her und drauf und runter. Wenn wirklich in 10 Jahren signifikant mehr Elektroautos da draußen herumfahren sollen auf den Straßen, dann werden das nicht einfach Autos, so wie sie jetzt sind, mit dem Elektromotor sein. Das wird nicht reichen. Das wäre ein Computer auf Rädern. Ein Elektroauto ist nicht einfach nur ein bestehendes Auto mit dem Elektromotor. Schauen wir uns das gleich an, warum das so ist. Slide bitte. Der derzeitige Stand ist historisch gewachsen. Schauen wir uns einmal an. Seit 100 Jahren werden Automobile erzeugt und das sind alles industrielle Produzenten. Das heißt, dort wird festgelegt in einem Pflichtenheft, wie ein Teil auszuschauen hat und das wird dann ausdefiniert und produziert und wenn es einmal fertig ist, ist es fertig. Im Gegensatz zu Computern, Software, wo wir wissen, wenn es fertig ist, ist immer nur die erste Version fertig und laufend kommen Verbesserungen nach. Das Konzept fehlt völlig im industriellen Bereich. Dort ist ein Ding, wenn es aber fertig ist, fertig. Und solange sich die Spezifikationen nicht ändern, es muss jetzt mehr können oder sonst irgendetwas, wird daher nicht mehr gerüttelt. Und nachdem bis zu 80% von dem, was in einem Auto steckt, in einem derzeitigen Fahrzeug, nicht vom Hersteller ist, sondern zugekauft, geht das auch gar nicht anders. Slide bitte. Also, der Stand ist so, dass das historisch gewachsen ist. Es gibt zwar schon Elektronik im Fahrzeug und auch Software natürlich in einem modernen Auto heute, aber das ist alles angeflanscht. Slide bitte. Ein E-Auto ist ein völlig anderes Produkt. Der große Unterschied ist nämlich der, dass ein E-Auto um die Software herum entwickelt wird und ein normales Fahrzeug wird um den Antrieb herum entwickelt. Ich gebe jetzt ein dummes Beispiel, so einen Fensterheber zum Beispiel, so einen Schalter für einen Fensterheber, der ist in irgendeinem Auto drinnen, sagen wir einen VW Golf, die haben irgendeinen elektrischen Fensterheber gekippt, da gibt es den Schalter rauf und runter. Und da gibt es ein Pflichtenheft, eine Definition, das Ding kostet 1,13 Euro und das wird eingebaut, so wie es kommt. Und der springende Punkt ist, wenn man jetzt einen Erzeuger findet, wenn VW einen findet, der das um 95 Cent erzeugt, zack, schon wird das von dem gekauft und nicht vom anderen. Und solange das den Specs entspricht, wird nicht nachgefragt, wie das intern ausschaut. Das ist bei einer geschmiedeten Achse oder bei einem doofen elektrischen Schalter oder bei Ventilstößel, ist das völlig wurscht, funktioniert hervorragend. Bei Software brauche ich in diesem Kreis hier ja nicht erklären, dass das zu Katastrophen führt und das führt auch zu Katastrophen. Slide bitte. Denn Software kann man nicht zukaufen. Software ist ein Prozess, kein Produkt. Slide bitte. Das führt, Stand bei heute, zu lustigen Ergebnissen. Ich sage den berühmten Jeep Cherokee Incident, den kennt wahrscheinlich eh jeder hier, ich sage ihn aber noch einmal. Vor ungefähr 5 Jahren haben 2 Security Researcher sich damit auseinandergesetzt und haben einen Jeep Grand Cherokee gekapert. Das ist ein Riesenmonster, mit allem elektrisch gekonvertiert, das ist die Luxusvariante vom Jeep heute. Die haben ihrem Kumpel bei Wired gesagt, du fahr mit dem Auto, hier hast du das Auto und fahr dort und dort an der Straße zu dem und dem Zeitpunkt, ungefähr 30 Meilen und fürcht dich nicht. Und der hat das gemacht und plötzlich beim Autofahren war seine Kontrolle weg, er konnte nicht mehr lenken, er konnte nicht mehr Gas geben, er konnte nicht mehr bremsen. Das Auto hat sich völlig selbstständig gemacht, mit ihm drinnen, ist dann langsamer geworden, von der Straße abgebogen, übers Feld gefahren. Da standen dann schon die 2 Security Researchers grinsend mit der Fernsteuer in der Hand und gesagt, siehste, das wollten wir dir vorführen. Also, das wurde in der Zwischenzeit gefixt. Eingedrungen sind die über einen GSM-Chip der im Entertainment-Part, also im Autoradio von den Cherokee, eingebaut ist. Das wurde in Zwischenzeit gefixt, aber das ändert nichts daran. Seid bitte, in einem modernen Fahrzeug heute durchschnittlich ungefähr 3000 ICs irgendwo verbaut sind, die irgendetwas machen, praktischerweise inzwischen alle am Eikern, am Bus, am Keimbus, und da weiß niemand wirklich, was passiert. Das führt immer wieder auch zu anderen seltsamen Dingen, zum Beispiel Slide bitte, wenn man heute das den Elchtest machen würde mit einem modernen Spurhaltesystem, wie sie so angepriesen werden, dann würde wahrscheinlich dieses Fahrzeug den Elchtest nicht schaffen, weil das Spurhaltesystem ihn daran hindert, weil er hat ja nicht vorher geblinkt, bevor er die Spur verlassen hat. Nicht lachen, das ist wirklich so. Ja, Slide bitte. Ja, aber Tesla, sagen jetzt alle, das ist richtig. Tesla ist das einzige Auto, das als modernes Auto um ein Softwarekonzept herum entwickelt wurde und auch so gehandhabt wird. Das bekommt auch Updates over the air. Schaut euch mal die Serviceintervalle von Tesla an. Da reden sie von 100.000 Kilometern und so alle 2 Jahre einmal. Und da sieht man genau, was das wahre Problem ist. An einem Tesla gibt es nichts außer Karosserie und Räder und Bremsen und Lenkung, was von einem normalen, modernen Standardauto mit Verbrennermotor kommt. Das heißt, das große Problem ist, dass wenn die Automobilindustrie umstellen will innerhalb von 10 Jahren, remember, wir haben das eben im Hinterkopf, den 10 Jahren, den 10-Jahres-Termin, dann müssten wir eigentlich 2/3 der Belegschaft rausschmeißen, 2/3 der Zulieferer von diesen 80% sind dann arbeitslos und man müsste ein völlig neues Auto bauen, samt einer völlig neuen Firma dazu. Die VAG, nur so zum Beispiel, die VAG ihrerseits hat das ja probiert. Die haben sich von BMW damals, vor ein paar Jahren, den Herrn Disk geholt. Der hat das sehr effektiv für die neue Linie von E-Autos, von Volkswagen vor allem. Der ist schon aufgelaufen, weil der Aufsichtsrat gesagt hat, ja, kommt überhaupt nicht in Frage und nicht so schnell und nicht in diesem Ausmaß. Also das Problem ist, die großen Automobilindustrie haben wahrscheinlich das Geld, das sie dazu brauchen, um zu investieren, können das aber so nicht durchmachen, weil, Slide bitte, auch Tesla hat ein Geheimnis, nämlich den Herrn Musk. Der Herr Musk ist besessen, muss man zweifellos sagen, und hat unpackbar viel Geld, sprich, der hat mehrere Milliarden Euro, oder Dollar in seinem Fall, aber wurscht, ist ja egal, investiert von seinem eigenen Geld und ganz viele Leute davon überzeugt, dass sie das auch machen sollen. Das Ding wirft kaum Gewinne ab. Also dasselbe Konzept würde bei VAG, hat der Aufsichtsrat de facto abgeschossen. Der Vorstandsvorsitzende bei VW, das bitte bei der VAG, hat ein sehr mildes Projekt gegenüber Tesla eingeführt und von das haben sie ihn deutlich gestutzt. Newcomer werden es überhaupt schwer haben, weil eine Automobilproduktion aus dem Boden zu stampfen, hat ja auch mit Tesla gesehen, ist überhaupt nicht einfach. Der hat das auch kaum geschafft. Also Tesla ist das einzige Beispiel, das man heute hat, wo man sagt, ja, so müssten unsere Autos ausschauen, wenn wir in 10 Jahren alle auf E-Autos fahren. Slide bitte. Schauen wir uns doch einmal an, wie das anschaut. Weltweit werden jährlich rund 80 Millionen neue Fahrzeuge verkauft. Davon erzeugt die VAG zum Beispiel 10 Millionen und auch Toyota auch 10 Millionen. Wie viel Marktanteil schätzt ihr, hat Tesla dabei? Richtig, ganz wenig, 0,025. Das heißt, Tesla erzeugt derzeit im Jahr 300, 400, glaube ich, werden sie heuer maximal erzeugen. Das nochmal zu scalen auf 10 Millionen, das ist ja auch noch nicht so offensichtlich. Also hier sieht man einen ganzen Haufen Probleme, dass das nicht völlig klar ist, wie sich das ab. Es soll ja, grundsätzlich müsste ja funktionieren, wenn der Tesla steht ja da und fährt und ist ein Elektroauto, so wie wir das uns vorstellen. Die nächste Frage ist, wo kommt der Strom her eigentlich, wo das alles herkommt und wie ist das mit dem Umfeld und was passiert? Gut, das gehört dem Telegnom, bitte Telegnom, your go.
Hallo, ja, dann komme ich zu meinem Teil, dem Umfeld, in dem wir uns da bewegen. Und ich möchte mal direkt mit ein paar Zahlen zum Beginn einsteigen, um da ein bisschen in das Umfeld reinzukommen. Und zwar die aktuelle Situation in Deutschland, was wir überhaupt an Individualverkehr und PKWs auf deutschen Straßen so haben. Zum 01.01. diesen Jahres gab es in Deutschland 47,7 Millionen PKW, gezählt vom Kraftfahrtbundesamt. Und 0,3% von denen waren immerhin schon E-Autos. Das sind 136.000 Fahrzeuge gewesen. Um jetzt so ein bisschen Verständnis dafür zu kriegen, über was für Energiemengen wir hier sprechen oder was wir für Leistungen haben, der durchschnittliche deutsche PKW wird im Jahr 13.602 Kilometer gefahren. Damit steht er wahrscheinlich noch immer 99,x% der Zeit auf dem Parkplatz vor der Haustür. Wenn wir jetzt uns vorstellen, alle Autos wären plötzlich E-Autos. Wie viel Strom bräuchten die? Das ist so nicht ganz leicht. Das Problem ist, es gibt da so Verbrauchswerte für die einzelnen Modelle. Wie das auch bei Benzinern ist, schwanken die oder weichen die Werte, die die Hersteller angeben, mit denen, was von Automobilverbänden in der Praxis gemessen wird, weicht das voneinander ab, die Zahlen. Und so im Mittel kann man aber sagen, dass die Autos so circa 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer brauchen. Wenn wir das auf die Fahrleistung hochrechnen und die 47,7 Millionen Fahrzeuge, dann kommen da ungefähr 130 Terawattstunden im Jahr raus, die wir an Strom brauchen, um die E-Autos zu tanken in Deutschland. So zum Vergleich, in 2019 hatte ganz Deutschland einen Strombedarf von 510,4 Terawattstunden. Also das ist so ungefähr ein Viertel dessen, was wir heute an Strom brauchen, was da in die E-Autoflotte geht. Völlig klar, es gibt da auch Effekte, die dem entgegenlaufen. Zum Beispiel ein sehr großer Stromfresser in Deutschland sind aktuell Raffinerien. Raffinerien können wir mehr oder minder nahezu komplett abschalten. Nicht alle, klar, da kommen auch noch andere Produkte raus, außer Benzin. Aber die allermeisten Raffinerien können wir herunterfahren, wenn wir auf E-Autos gewechselt haben. Da wird etwa die Hälfte des Stroms wahrscheinlich wieder eingespart. Aber um das mal so etwas zu verbildlichen, habe ich jetzt mal wirklich mit den vollen 130 Terawattstunden gerechnet, um mal so aufzuzeigen, wie viel Energie oder was wir eigentlich für einen Aufwand betreiben müssen, um diese Energie zu erzeugen. Wenn wir einmal die ungesunde, aber in Deutschland doch recht beliebte Variante und offensichtlich auch im Jahr 2020 noch als zeitgemäß angesehene Variante nutzen und auf althergebrachte Kohleverstromung setzen würden, dann bräuchten wir und sagen, wir bauen moderne Kraftwerke dafür, wie Datteln 4. Das Ding soll bei Volllast mal 1052 Megawattstunden Leistung abgeben. Volllast realistisch 24 mal 7 über ein ganzes Jahr hinweg ist unwahrscheinlich, würde aber bedeuten, wir bräuchten 14 Kraftwerke von dem Typ. Uniper selber sagt, 100% Volllast über ein ganzes Jahr kriegen wir eh nicht hin. Wir rechnen aber mit einer Auslastung von 70% von dem Kraftwerk, was extrem viel ist. Andere Kraftwerksbetreiber rechnen für ihre Kraftwerke irgendwie mit 50-60%. Wenn wir jetzt aber diese 70% zugrunde legen, dann entspräche das dem Strom von 20 mal Datteln 4. Jetzt werdet ihr aber nicht zu Unrecht sagen, ja, aber wir wollen ja grün werden, weil wenn wir Kohle verstromen statt Benzin verbrennen in Autos, da ist für die Umwelt nicht viel getan. Klar, wir können uns das Ganze mal auch angucken, wenn der ganze Strom für die E-Autos aus einem Solarkraftwerk käme. Hier im Bild seht ihr einen Teil des Solarparks Wessow-Wilmersdorf, der liegt nordöstlich von Berlin. Der ist gerade zum Teil noch im Bau. Das erste Feld von dem wurde jetzt gerade im November diesen Jahres ans Netz angeschlossen. Und die Anlage ist die modernste in Deutschland, die gebaut wurde oder gerade gebaut wird. Und sie hat die mit Abstand höchste Energieausbeute pro Fläche. Und ich habe mal mit der als Grundlage einfach gerechnet. Realistisch sind die Zahlen wahrscheinlich ein bisschen schlechter, weil wir viele Altanlagen in Deutschland noch haben. Die Anlage soll mal, wenn sie voll ausgebaut ist, auf einer Fläche von 164 Hektar 187 Gigawattstunden Strom im Jahr erzeugen. Wenn wir das auf den Strombedarf der Elektroautos hochrechnen, da müsste dieses rote Rechteck, wäre die Größe dieses Solarparks. Zum Vergleich, das kleine grüne Rechteck oben rechts ist der Solarpark Wessow-Wilmersdorf. Und dieses, was im Hintergrund zu sehen ist, ist Berlin. Also das wäre eine Solaranlage mit der Kanten, mit einer Kantenlänge von, es wäre eine quadratische Solaranlage mit einer Kantenlänge von 33,8 Kilometern. Wie gesagt, wir brauchen nicht diese volle Energie, um die E-Autos mit Strom zu versorgen. Das ist nur die Menge an Strom, die wir brauchen für die E-Autos. Wir müssen das nicht neu bauen. Ne? Da gibt es, wie gesagt, viele Faktoren, die dagegen laufen, aber so mal als Bild. Ja, das war so ein bisschen, wo wir den Strom herkriegen könnten oder was uns dafür Herausforderungen blühen. Das nächste ist, wann laden wir denn die Autos? Es gibt heute schon die Verteilnetzbetreiber, die darauf drängen, dass es Regulierungen gibt oder Regelungen, dass netzseitig der Ladestrom von Elektroautos begrenzt werden kann oder teilweise sogar bis zu 4 Stunden unterbrochen werden soll. Aktuell ist ja so ein bisschen die Verheißung für viele: Ich habe mein Auto, das verspricht mir ständige Mobilität zu jeder Zeit. Mein Auto steht fahrbereit vor der Tür. Ich kann, wann ich los will, einsteigen, losfahren und mit kurzen Tankstopps an einem europaweit vorhandenen Tankstellennetz oder wahrscheinlich weltweit vorhandenen Tankstellennetz eigentlich unendlich weit fahren. Ich muss immer mal für 3-4 Minuten anhalten, um zum Tanken, und das Auto kann eigentlich fahren. Jetzt ist das Problem, wo, glaube ich, noch viel Aufklärungsarbeit auch geleistet werden muss, ist, ich brauche nicht ständig einen vollen Tank vor der Haustür. Habe ich ja bei meinem Benziner auch nicht. Na, der steht ja auch mal so kurz vor Reserve in der Tiefgarage. Der Vorteil da ist, ich kann einfach zur Tankstelle ranfahren, Rüssel rein, ist voll, ich kann weiterfahren. Jetzt sagen viele aber so, ja, aber wenn ich dann zur Arbeit muss und mein Auto hat die ganze Nacht nicht geladen, weil der Stromversorger gesagt hat, aktuell darf mein Auto nicht geladen werden wegen Netzanforderungen, müssen da auch mal realistisch sein. Die durchschnittliche Pendelstrecke in Deutschland beträgt 16 Kilometer. Klar, es gibt Leute, die pendeln 100 Kilometer, die haben ein Problem damit, die müssen ihr Auto vollladen. Aber wer von der einen Seite von Frankfurt auf die andere Seite pendelt, dem reicht auch wahrscheinlich, wenn seine Batterie noch zum Viertel voll ist, um zur Arbeit und zurückzukommen. Und rein statistisch gesehen fährt jeder PKW in Deutschland pro Tag nur 37 Kilometer. Also da braucht man auch nicht so Angst haben, wenn seine Batterie mal voll ist. Aber das muss irgendwie noch in die Köpfe reinkommen, dass wir die Antriebswende auch irgendwann emotional schaffen können. Ja, der nächste Punkt ist, wo lade ich eigentlich mein Auto? Ne? Also zu Hause so 2 Modelle. Entweder ich habe ein Eigenheim, im Idealfall irgendwie ein Häuschen oder ein Reihenendhaus oder ein Reihenhaus. Da ist das relativ einfach. Das ist ein Problem, das kann ich komplett mit Geld lösen. Da kann ich einen Elektriker beauftragen, sag dem, schraub mir hier eine Steckdose in die Garage, schraub mir eine Wallbox an die Wand. Da kriege ich das hin. Aber schon in Mehrparteienanlagen, in Eigentümergemeinschaften wird das irgendwie auf einmal sehr schwierig, weil das muss dann möglicherweise von der Eigentümergemeinschaft genehmigt werden. Auch wenn ich heute ein Haus habe für 120 Parteien mit 120 Tiefgaragenstellplätzen, also in sowas wohne ich, wenn ich mir vorstelle, hier hat jeder ein E-Auto auf einmal in der Tiefgarage stehen, das gäbe unser Stromanschluss gar nicht her. Das gäbe auch wahrscheinlich das Stromkabel in der Straße gar nicht her. Also hier muss massiv umgedacht werden, hier muss die Infrastruktur massiv aufgebohrt werden, dass wir überhaupt den Strom zu den Autos kriegen. Immerhin, es gibt auch Lichtblicke da. Seit dem 1.12. diesen Jahres haben Mieter in Deutschland zumindest einen Anspruch, dass der Vermieter auf Kosten der Mieter eine Steckdose oder Wallbox an der Parkmöglichkeit anbringen muss. Jetzt ist das natürlich auch so eine Sache oder so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil will ich wirklich meinen Vermieter verklagen, so dass der mir da im Extremfall, dass der mir die Wallbox an die Wand schraubt, der reagiert ja im Zweifel damit so, ja, ich kündige sie aus der Wohnung raus. Ne? Also bin ich auch noch nicht so sicher. Ich glaube, da brauchen wir noch kreativere Lösungen. Aber wenn ich so auf die Kreativität unseres Verkehrsministers blicke, dann dann ist das eher ein Grund zur Sorge als zur Hoffnung. Und noch ein Lichtblick. ab 2025 müssen bei Neubauten oder grundlegenden Modernisierungen Lademöglichkeiten in Tiefgaragen und Stellplätzen vorbereitet werden, also irgendwie Leerrohre verlegt werden, allerdings erst bei Anlagen ab 10 Stellplätzen. Und wir haben ja noch mehr Probleme als rein die Energie. Wir haben ja gerade im urbanen Raum und in Großstädten auch ein Platzproblem. Dieses Foto, das ist völlig egal, ob das ein Benziner, Diesel, E-Auto oder Fred Feuerstein Tretautos sind. Das Bild sieht gleich aus. Also wenn wir irgendwie die urbanen Räume wieder für die Menschen zugänglich machen wollen, dann brauchen wir zumindest im urbanen Raum Alternativen zum Auto. Zumindest für die breite Masse. Es wird immer einzelne Ausnahmen geben, wo auch Individualverkehr in Städten möglich sein muss. Aber im Großen und Ganzen müssen wir eigentlich auch von solchen Bildern wegkommen. Ja, und ein letztes Umfeld, was in der Diskussion meiner Meinung nach bisher noch so überhaupt nicht öffentlich angeklungen ist, ist der Arbeitsmarkt. Ein Disclaimer vorweg, ich möchte überhaupt nicht mit dem Schild "aber die Arbeitsplätze" rumlaufen. Ich möchte eher darauf hinweisen, wir werden hier noch einen Strukturwandel erleben und im Zweifel auch in einem Ausmaß, der vielleicht, oder also ein Strukturwandel, der schon Ausmaße hat, die wir so vielleicht noch nicht gesehen haben. Wir haben aktuell ein Tankstellennetz von rund 13.000 Tankstellen in Deutschland. Wenn wir alle E-Autos haben, brauchen wir keine Tankstellen mehr. Na, da brauchen wir irgendwie Ladesäulen, aber seien wir ehrlich, die Ladesäule, da stehen wir eine halbe Stunde oder so, da brauchen wir keine Tankstelle, da brauchen wir vielleicht irgendwie eine Gastronomie nebendran, aber ja, die haben wir auf Autobahnen auch heute schon, ne? Also, da wird sich was tun. Und dann, die Ladeinfrastruktur benötigt auch im Unterhalt weniger Personal, ne? Da muss keiner mit dem Tanklaster rumfahren und muss die Tankstelle mit Sprit beliefern. Die Pumpe von der Tankstelle muss nicht irgendwie alle halbe Jahre gewartet werden oder was weiß ich nicht was. So eine Ladesäule, die ist ja mehr oder weniger, da sind ja kaum bewegliche Teile dran. Da muss vielleicht alle Jahre mal jemand kommen und gucken, ob der Stecker noch in Ordnung ist und eine neue TÜV-Plakette draufkleben. Aber das haben wir bei den jetzigen auch. Und was ein Punkt ist, ich glaube, da wird es auch noch einen Kahlschlag geben oder zumindest Veränderungen, das ist in den Autowerkstätten. Wir haben heute, wer einen Benziner hat, kennt das, ne? Man fährt eigentlich ständig in die Werkstatt, irgendwas ist immer Ölwechsel, irgendwie Kraftstofffilter muss getauscht werden, bei modernen Autos ist irgendwie die Abgasreinigungsanlage, irgendwie muss nachjustiert werden, da muss die neue Software von bekannten Konzernen eingespielt werden, weil die Abgasreinigung vielleicht doch fehlerhaft war. So haben wir aber nicht bei E-Autos. Fällt alles weg, auch Getriebe. Hochempfindliche, verschleißanfällige, mechanische, komplexe Einheiten, die fallen komplett weg. Was übrig bleibt beim E-Auto, ich habe mal so in das Serviceheft vom Tesla geguckt, was die so eigentlich an regelmäßigen Wartungen haben. Zusammengefasst reduziert sich das auf Bremsen und Service der Klimaanlage. Das war's. Da werden wahrscheinlich auch die Werkstätten wesentlich weniger Personal brauchen. Und es gibt derzeit über 30.000 Autowerkstätten in Deutschland. Ob die das alle überleben, glaube ich auch noch nicht. Und auch an so einem Auto, ne, sind viel weniger Teile dran, die einfach auch im Betrieb kaputt gehen. Da gibt es keine Zylinderkopfdichtung, die irgendwie undicht werden kann. Da gibt es keine Ölwanne, die man sich abreißen kann. Die haben irgendwie eine gepanzerte Stahlplatte am Boden, um den Akku zu schützen. Was wir noch haben werden, sind irgendwie Karosseriespengler, die Dinger wieder gerade biegen, wenn wir die irgendwie gegen Baum gedotzt haben oder gegen den Vordermann. Aber da wird es Disruptionen geben, vor denen müssen wir uns nicht fürchten, aber wir müssen sie gesellschaftlich diskutieren und angehen. Nicht, dass wir in 10, 20 Jahren dann alle dastehen und auf einmal sagen, oh Gott, die Arbeitsplätze. Dankeschön.
Auch von mir ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Nachdem wir jetzt ausführlich gehört haben, dass es nicht so ganz einfach ist, dass wir das Klima retten mit der Elektromobilität, will ich noch auf ein paar andere Schein- oder Teillösungen eingehen, die im Augenblick ganz, ganz heiße Eisen sind und die von den Lobbyisten gepusht werden und wo jeder der Lobbyist sagt, wow, damit werden wir das Klima auf jeden Fall retten. Okay, was haben wir da noch? Wir haben eben vorher über Elektro-PKWs gesprochen, aber da gibt es andere Lobbyisten, die pushen Elektro-LKWs. Und dafür werden in der Frankfurter Gegend, Frankfurt-Darmstadt, Oberleitungen auf der Autobahn installiert. Wilde Sache. Und dann gibt es ja noch die Optionen, im Platoon-Verband zu fahren. Da fahren mehrere LKWs hintereinander. Nur im vorderen Fahrzeug sitzt ein Fahrer drin, ein menschlicher Fahrer. Und die sind alle miteinander gekoppelt. Und das reduziert nochmal den Energieverbrauch erheblich. Mir gruselt dann ein bisschen davon, wir haben nicht genügend Geld im Augenblick, um flächendeckend die Eisenbahnstrecken zu elektrifizieren. Und jetzt fangen wir an und elektrifizieren die Autobahnen. Ist das wirklich klug? Wollen wir wirklich den Frachtverkehr auf der Bahn vollständig kaputt machen, indem wir da eine Konkurrenz schaffen, die unseren eigenen Bahnbetrieb kaputt macht und einen großen Teil der Investitionen wegschleppt? Warum nehmen wir nicht die Investitionen und die Oberleitungen für die Bahnstrecken? Da haben wir mehr Erfahrung mit. Was haben wir noch? Autonomität. Ja, die autonomen Fahrzeuge. Deutschland wird das erste Land sein, das eine gesetzliche Regelung für autonome Fahrzeuge hat. Da sind zwar die Automobilfirmen noch nicht so richtig begeistert davon. Die sehen das noch nicht als die große Lösung, aber trotzdem, die Politik pusht autonomes Fahren. Und warum rettet das das Klima? Ja, weil die Fahrzeuge ja so vorsichtig fahren. Umsichtiges Fahren reduziert den Energieverbrauch. Und dann kann man die Autos sogar nach Hause schicken, wenn sie einen in die Stadt gebracht haben. Dann braucht man keine Parkplätze mehr in der Innenstadt. Vollkommen ignorierend in den Studien, dass die leeren Rückfahrten wieder die gleiche Energiemenge verbrauchen. Es gibt jede Menge Studien, die vollkommene Milchmädchenrechnungen sind. Wasserstoff. Wenn das Klima nicht rettet, dann gibt es die Wasserstoffleute. Wasserstoff, die große Lösung. Damit kann man angeblich sogar fliegen. Flugzeuge werden wir mit Wasserstoff betreiben. Riesige Herausforderungen. Wie wir die transportieren, wie wir die lagern. Wasserstoff ist nämlich ein so kleines Molekül, das diffundiert durch Stahl hindurch. Das heißt, ein Tank mit Wasserstoff ist ganz, ganz schwer zusammenzuhalten. Wie das umweltfreundlich produziert werden soll, dieser Wasserstoff, vollkommen unklar. Ja, das machen wir alles mit Sonnenenergie. Skepsis. Große Skepsis von meiner Seite. Was gibt es noch? Oh ja, die fliegenden Fahrzeuge. Seit mindestens 50 Jahren oder länger sind die fliegenden Fahrzeuge immer circa 50 Jahre in der Zukunft. Kernenergie kann das auch. Aber jetzt kommt wirklich der Durchbruch. Letzte Woche gelesen, die Zulassung in Singapur für fliegende Taxis zwischen der Innenstadt und dem Flughafen steht kurz vor der offiziellen Zulassung. Ich bin skeptisch. Fliegende Fahrzeuge werden ein riesiges Chaos veranstalten und ob die umweltfreundlich sind, habe ich auch sehr, sehr große Zweifel. Ja, was haben wir noch an Problemen? Das eigentliche Problem, mit dem wir nämlich auch noch kämpfen müssen, ist das, was wir auf dem vorletzten Slide vom Telegnom gesehen haben, nämlich die hypertrophen Verkehrswege. Die Ballungszentren heißen Ballungszentren, weil sich da alles ballt. Und so wie unsere Gesellschaft jetzt ignoriert ist, müssen da alle gleichzeitig rein, morgens zur Arbeit oder zur Schule oder zum Einkaufen am Wochenende und alle gleichzeitig wieder nach Hause. Und dadurch haben wir riesige Kapazitäten, die wir brauchen, vierspurig, sechsspurige Autobahnen, achtspurige Autobahnen. Bei uns in Wien ist das sehr, sehr, sind die Wege zum Teil sehr breit ausgebaut. Die Kapazitäten werden ausgelegt auf die Stoßzeiten. Die Parkplätze in den Ballungszentren werden ausgelegt auf die Stoßzeiten. Und dann haben wir noch das riesige Problem, dass wir den Pull-Effekt haben. Nämlich, ganz oft wurde bewiesen, je mehr Verkehrsspuren eine Straße hat, desto mehr Verkehr lockt sie an. Weil über die Straße komme ich ja ganz schnell von Punkt A nach Punkt B. Und der Verkehr fordert dann wieder, dass morgens im Stau wir eine weitere Spur brauchen. Und die weitere Spur lockt wieder mehr Verkehr ein. Das heißt, wir haben Verkehrswege, die viel zu groß sind, die den Radfahrern die Möglichkeiten wegnehmen, die die Fußgänger auf einen ganz schmalen Fußgängerweg zurückbringen, auf dem sie sich jetzt dann vielleicht noch mit den Rollern streiten müssen, die wir auch in den Innenstädten bekommen. Ja, dann sind wir nämlich schon bei den Teillösungen. Die Fußgänger, die Roller, die Fahrräder. Wir brauchen mehr sogenannte Multimodalität. Wir brauchen vielleicht auch Elektro-PKWs, aber vielleicht gar nicht im Besitz, sondern vielleicht sind die auf Abruf oder shared. Was mit Elektromobilität und vielleicht sogar mit Autonomität gut zu machen ist, sind vielleicht die Kleinöffis. Ganz kleine Busse, die mit langsamen Geschwindigkeiten einem festen Weg fahren. Daneben brauchen wir Massenöffis, Straßenbahnen, U-Bahnen, Eisenbahnen. Wir brauchen eine digitale Unterstützung des Wechsels von dem einen, von der einen Modalität auf die andere, damit ich weiß, mit welcher Kombination von Fahrrad und Straßenbahn und oder U-Bahn komme ich eigentlich am günstigsten dahin, wo ich will. Warum machen wir nicht viel mehr subventionierte Jahrestickets? In Wien riesiger Erfolg, 1 Euro pro Tag, 365 Euro für das Jahresticket hat einen riesigen Boom am öffentlichen Personennahverkehr gebracht. Vielleicht sogar bundesweit. Wie wäre es denn mit einem EU-weiten Ticket? Und brauchen wir überhaupt Tickets? Luxemburg hat jetzt angefangen und hat gesagt, wir brauchen keine Tickets. Wenn wir keine Tickets verkaufen, können wir auch die ganze Wartung und den Betrieb der Ticketautomaten sparen. Wir brauchen auch keine Kontrolleure mehr. Das heißt, wir müssen grundsätzlich mal drüber nachdenken, brauchen wir eigentlich Tickets oder wird es nicht noch günstiger, wenn wir den öffentlichen Verkehr kostenlos machen. Ja, ich weiß, unsere Kapazitäten geben das im Moment nicht her. Die U-Bahnen in den Innenstädten sind zum Teil vollständig ausgelastet. Aber da muss eben mehr öffentlicher Personennahverkehr geschaffen werden. Beziehungsweise, vielleicht brauchen wir eine Entzerrung. Müssen eigentlich alle Schulen gleichzeitig anfangen? Das ist jetzt auch im Rahmen von Covid diskutiert worden. Wenn alle Schulen anfangen, die Schulbusse im Augenblick sind ein Albtraum. Zwischen 7 und 8 bei uns hier in der Gegend sind die Schulbusse so voll, dass die Schülerinnen zusammengequetscht sind. Wie die da Abstand halten sollen, ist vollkommen illusorisch. Viel mehr Gleitzeit in Büros. Vielleicht brauchen wir sogar viel mehr Homeoffice-Angebote. Wir haben ja nun in diesem Jahr erlebt, dass da viel, viel mehr geht mit Homeoffice-Angeboten oder andere räumliche Entzerrungen. Einkaufen nicht in den großen Einkaufszentren, sondern vielmehr einkaufen am Ort, kleinere lokale Geschäftszentren, kleinere Industriezentren. Bei uns in Wien gibt es zum Beispiel in einigen Bereichen so Geschichten, da gibt es nicht einen Zwang, für jeden Arbeitsplatz muss man so und so viele Parkplätze haben. Nein, es ist genau umgekehrt. Wenn ich in Wien in einigen Bereichen einen neuen Büroturm hinbaue, dann wird mir gesagt, ich darf überhaupt nur einen Parkplatz pro 50 Arbeitsplätze oder so etwas haben. Also eine ganz, ganz starke Limitierung der Parkplätze, dass ich nicht um ein Industriezentrum eine riesige Fläche mit mit Parkplätzen habe. Also da ist noch ganz viel möglich an der Entzerrung. Und mit der Entzerrung sind wir dann auch beim Städtebau. Autofreie und autoarme Stadtviertel gibt es in Paris, in Barcelona gibt es in einigen Bereichen in den Niederlanden. Mit dem Ergebnis habe ich gerade eine Studie gelesen, dass die Leute dann auch weniger Autos besitzen, weil sie merken, es geht ohne Öffis mit dem öffentlichen Personennahverkehr eigentlich auch ganz gut. Und notfalls miete ich mir eben ein Elektroauto dazu. Radwegeausbau. Die Dänen machen es vor, die Niederländer machen es schon lange. In Paris wurde auch angefangen. Da ist noch unheimlich viel drin. Man kann nämlich bis 10 Kilometer sehr schön auch mit dem Fahrrad zurücklegen. Und zwar die meiste Zeit vom Jahr. Innenstadtparkplätze. Da lässt sich noch ganz viel reduzieren. Natürlich muss ich dann auch Außenpark- und Reitparkplätze bauen. Bei uns in der Wiener Umgebung ist dann ein Riesenstreit. Wer finanziert denn die Parkplätze? Aber das sind alles Scheinprobleme, weil wenn ich die Parkplätze von der einen Bereich in die andere schifte, letztendlich ist es ein Nullsummenspiel. Man spart doch letztendlich. Und außerdem wollen wir alle irgendwie das Klima retten. Naja, damit komme ich zum Ende. Was ich hier zeigen will, ist die E-Kfz und viele der anderen Scheinlösungen sind nicht die große Lösung. Was wir brauchen, ist grundsätzliches Umdenken. Ganz viel muss ganz anders gemacht werden. Das E-Kfz löst nicht das Problem, dass wir immer noch im Stau stehen werden. Wir müssen uns ein paar grundsätzliche Dinge ganz anders einfallen lassen. Wir müssen aufräumen mit den Konzepten. Alle Schulen fangen gleichzeitig an. Wir müssen darüber nachdenken, brauchen wir wirklich diese riesigen Einkaufszentren? Müssen wirklich so viele Leute jeden Morgen ins Büro fahren? Wir müssen über ganz viele Sachen grundsätzlich nachdenken. Ja, das elektrische Fahren ist wahrscheinlich Teil der Lösung. Vielleicht sogar auch autonom, vielleicht nicht mit privaten Fahrzeugen, vielleicht mit öffentlichen Personennahverkehr, der elektrisch betrieben wird. Aber das Elektrofahren ist sicher nicht die eine Lösung, die jetzt da 35 Milliarden bringt, 35 Milliarden benötigt. 35 Milliarden ist erstens zu viel und zweitens ist es zu wenig, um das Problem wirklich zu lösen. Ja, und dann komme ich zum Ende und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit im Namen aller drei Vortragenden und freue mich auf die Diskussion.
Ja, hallihallo. Herzlich willkommen in der Q&A-Session. Genau, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die doch im Chat, auch im IRC, im Channel RC3-CWTV oder auf Social Media unter dem Hashtag RC3-CWTV. Hier haben wir die Speaker, den André Igler, Philipp Schaumann und Telegnom und wir freuen uns auf die Fragen. Wir haben schon die ersten Fragen gekriegt und zwar zum Beispiel zum Thema Stromerzeugung und Kernkraftwerke. Und zwar, was spricht denn gegen AKWs der vierten Generation? Stetige Versorgung, Effizienz und vor allem praktisch kein CO2-Ausstoß. Das wäre doch vielleicht besser als Kohlekraftwerke?
Ja, auf den ersten Blick vielleicht. Die Probleme von Atomkraftwerken haben wir ja schon vielfach international erlebt, was dabei herauskommt. Ich glaube, den Weg sollten wir nicht zurückdrehen und uns davon irgendwie blenden lassen und sagen, wir setzen wieder auf Atomkraft. Probleme, die ich auch bei Kraftwerken der vierten Generation sehe, ist A, sie stehen zeitnah noch nicht zur Verfügung. B, auch sie brauchen Nuklearbrennstoff, vornehmlich irgendwie initial mal aus Uran. Uranvorkommen weltweit sind auch eher begrenzt. Der Abbau von Uran ist umwelttechnisch eine Riesenschweinerei. Und die Aufbereitung von Uran, dass es in Atomkraftwerken eingesetzt werden kann, ist auch ein eher aufwendiger und energiefressender Prozess. Dazu kommt, dass der Bau von Atomkraftwerken unheimlich viel Beton erfordert. Beton ist ja, in der Produktion auch nicht das umweltverträglichste Baumaterial. Und nach allem, was ich so gelesen habe, dazu, da hatte ich mich jetzt nicht speziell mit beschäftigt mal, aber so grundsätzlich sind Atomkraftwerke jetzt auch nicht so furchtbar sauber, wie man immer denkt. Mit den ganzen Ketten hinten dran und auch bei Kraftwerken der vierten Generation bleibt natürlich das Problem der Endlagerung noch übrig, die ja auch völlig unklar ist. Auch wenn da eine angeblich geringere Menge radioaktiver Abfall rauskommt, aber irgendwas kommt da auch raus, was endgelagert werden muss und wenn es am Ende nur der Reaktorblock selber ist.
Ja gut, das ist ein guter Hinweis, das klingt nicht ganz so gut. Lange Endlager wollen wir nicht auf diesem Planeten haben und erst recht nicht im All. Dann vielleicht Solarfläche auf Dachflächen.
Könnte ausreichen, kann ich tatsächlich nicht genau sagen, habe ich nicht durchgerechnet, kann ich nicht sagen, wie viel Quadratkilometer Dachfläche, die passend, also in der passenden Himmelsrichtung steht, zur Verfügung steht, weiß ich nicht.
Okay. Und dann ist hier noch die Frage, wieso mit den vollen 130 Terawatt gerechnet wird, wenn doch gar nicht zusätzlich notwendig sind?
Naja, wir brauchen die 130 Terawatt für die Autos, ne? Also prinzipiell müssen wir im Rahmen der Energiewende uns auch mal Gedanken machen, dass wir weniger Energie verbrauchen. Wir müssten eigentlich mit unserer kompletten Energieproduktion runter, nicht nur auf Solar oder Wind oder so umsteigen, sondern generell runter mit dem Stromverbrauch und nicht hoch. Wir brauchen halt 130 Terawatt, die müssen irgendwo herkommen. Die materialisieren sich auch nicht aus dem Nichts und auch wenn wir irgendwie Raffinerien abschalten, müssen die 130 Terawatt immer noch irgendwo erzeugt werden. Das ist kein Problem. Und wir haben das Problem die 130 Terawatt ist halt das, was in die Autos rein muss. Das ist auch noch eine optimistische Abschätzung, muss ich dazu sagen, weil ich sämtliche Verluste, die dabei auftreten, also durch Transport, durch das Laden, durch Entladen der Akkus, das hat ja auch alles Verlustleistung, das ist überhaupt nicht mit eingerechnet. Von daher, also wir brauchen den Strom, wir brauchen tendenziell wahrscheinlich auch eher 140, 150 Terawattstunden im Jahr. Sportlich muss irgendwo herkommen, muss uns klar sein.
Ja, dann kommen hier noch so Fragen Richtung Wahlboxen und Zuhause-Laden. Und da wird gemeckert, warum sollte man im Mehrparteienhaus das Auto denn zugleich laden? An der Tankstelle stehen wir doch auch Schlange und erst der eine, dann der nächste.
An der Tanke dauert ein Tankvorgang 2 Stunden. Wenn ich zu Hause irgendwie über eine Schuko oder eine haushaltsübliche Anlage lade, stehe ich da ein bisschen länger. Wenn ich über eine Schuko-Dose lade, wahrscheinlich Stunden. Und das Problem ist, so beim aktuellen Verhalten von Leuten ist davon auszugehen, dass halt viele Leute von ihrem 9-to-5-Job nach Hause kommen. Und wenn wir nicht Möglichkeiten schaffen, dass die Leute halt unterwegs laden können, also beim Arbeitgeber, beim Einkaufen, sonst wo, kommen halt alle so gegen 5, 6 nach Hause und steckern ihre Autos an und erwarten eigentlich auch, dass sie in 2, 3 Stunden wieder losfahren können. Ne? Also da sehe ich das Problem. Dass wir das theoretisch über die ganze Zeit, über eine größere Zeit verteilen könnten, klar, ist überhaupt kein Problem, aber da muss ein Umdenken stattfinden bei.
Ja. Hört man mich da? Kann ich auch was
sagen? Ja.
Da muss man auch noch bedenken, dass die ganze Infrastruktur zum Transport des Stromes in Deutschland oder überhaupt in Europa grundsätzlich so ist, dass top-down, also der Strom wird oben erzeugt und wird nach unten weitergereicht in immer dünneren Verteilungen. Wenn jetzt der Strom aber unten erzeugt wird, zum Beispiel auf den Dachflächen, ja, dann muss er ja von unten wieder raufkommen. Das heißt, wir müssten in Wirklichkeit 2/3 des Infrastrukturnetzes von Stromleitungen aufreißen. Wenn in einer, was ich in den 70er Jahren gebauten Flächensiedlung von 30 Reihenhäusern irgendwo in Mittersfeld-Worpswede plötzlich der Strom aus allen Dächern da hinaufgeladen wird, dann kannst du die Straße aufreißen von der Siedlung bis zum mindestens nächsten 600 Volt Verteiler, wenn nicht weiter, weil das die Leitungen nicht hergeben. Also das ist alles grundsätzlich, wir haben auch nicht gesagt, dass Mobilität nicht geht. Wir haben nur gesagt, so wie das derzeit präsentiert wird auf locker, und auch beim Gitarrenstrom halt in die andere Richtung, passt schon. Nö, so wird das nicht laufen.
Genau. Dann haben wir hier auch noch den Kommentar. Da gibt es Leute im Chat, die halt berichten davon, dass sie versuchen, bei ihrem Vermieter so eine Wallbox zu installieren und dann kommen direkt die Argumente. Wie wird denn das bezahlt und was, wenn man auszieht? Und das ist doch alles kompliziert. Und deswegen machen wir das einfach überhaupt nicht und es kommt gar nicht in Frage.
Ja, das ist bedauerlich. Da denke ich aber auch, dass die Vermieter die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben, weil kurzfristig wird das wahrscheinlich sogar dazu führen, dass sie die, also ist das halt in meinen Augen eher ein Argument, den Stellplatz vermietet zu kriegen, so, hey, da ist eine Wallbox schon vorhanden.
Ja, dann kommen hier auch noch Argumentationen mit rein, dass die Stromverteilung im Haus oft nicht ausreicht und es ja auch sich geeinigt werden muss, zahlt das jetzt der Mieter oder der Vermieter und wer will das am liebsten haben?
Also ich selber wohne in so einer Anlage, da wohnen 120 Parteien. Wenn ich jetzt vorstelle, wir lassen uns alle noch so eine Stuko-Steckdose nur an unseren Stellplatz legen, ne? Und stecken da alle mal irgendwie zwischen 18 und 19 Uhr unsere Autos an. Ich glaube, da bräuchten wir noch mal ein bisschen dickere Kabel, auch die in diese Tiefgarage reinführen, weil bislang betreiben die da drin so ein paar LED-Leuchtröhren und das war's.
Ja. Ja. Ja, ich kann Ähnliches berichten. Mein Brötchengeber fördert tatsächlich die Elektromobilität, indem er jeden Mitarbeiter bezuschusst, der sich ein E-Auto least und Elektrotankstellen dahinstellt. Aber da hat es jetzt auch in den letzten Monaten öfters mal die Sicherung rausgehauen, weil mit der Absprache, wer lädt wann und so, nicht geklappt hat. Und dann war es halt dunkel in Teilen der Firma. Das ist dann unmöglich.
Ja.
Ja. Ja. Genau. Ja, hier kommen wir noch zur Frage, wie groß ist denn die Effizienz bei Benzinern, Diesel, Wasserstoff, Elektrofahrzeugen?
Also, Benziner und Diesel ist ein bisschen schwer zu vergleichen. Eins muss klar sein, so die Hälfte dieser 130 Terawatt, also irgendwie so 60, 70 Terawattstunden im Jahr, versenken wir aktuell in Raffinerien. Raffinerien sind tatsächlich Riesenstromfresser. Also das kommt zu den Treibhausgasen, ne, die aus dem Auspuff rauskommen, noch dazu, dass das für die Aufbereitung des Öls in Benzin und Diesel nochmal anfällt. Das ist ein Problem, da habe ich gar nicht so einen direkten Vergleich zu. Was ich aber beantworten kann, ist dabei die Frage bei Elektro- und Wasserstofffahrzeugen. So Elektrofahrzeuge, sagt man, haben irgendwie so, wenn man da eine Kilowattstunde reinlädt, dann kann man da irgendwie 900, 950 Wattstunden wieder rausziehen. Bei dem Umweg über Wasserstoff ist das Problem, dass man, wenn man eine Kilowattstunde in die Elektrolyse von Wasser steckt, dann kriegt man da im Fahrzeug am Ende eine Leistung von irgendwie 350 Wattstunden wieder raus. Also da hat man enorme Verlustleistungen auf dem Weg. Deswegen halte ich auch Wasserstoff für problematisch, weil wenn wir Wasserstoff flächendeckend auf die Autos einführen wollen, dann haben wir, da sind die Verluste einfach zu hoch unterwegs, ne? Dann brauchen wir noch viel mehr Energie. Und eigentlich sollten wir mit unserem Energieverbrauch runterkommen am Ende vom Tag.
Also dazu kommt noch, dass bei Verbrennern, den Inhalt der Energie im energietragenden Medium nicht direkt miteinander vergleichen. Weil die 100% aus Benzin zum Beispiel kriegst du nie raus. Normal kriegst du ein Drittel raus, zwischen 30% und 40%, also dort, wo Wasserstoff ist. Die Ausbeute der Energie bei Elektroautos ist doppelt so hoch, zwischen 60% und 70% ungefähr. Und bei Wasserstoff kommt also hinzu, dass Wasserstoff, was das kleinste Atom überhaupt, wenn man sich an den Chemieunterricht erinnert, das diffundiert durch alles durch. Klar kann man Wasserstoff in Tanks lagern, aber die wiegen dann irgendwie 600 Kilo und sind irgendwie, das muss mit Gel und Dings da, das sieht genauso wie die Azetti-Flaschen beim Feuerschweißen. Also da fehlt uns erst die Infrastruktur. Zum Strom haben wir wenigstens irgendwelche Kabel drinnen. Wasserstoffleitungen haben wir gar keine. Also Wasserstoff ist eine hübsche Idee, ist sicher im Bereich von städtischen Autobussen mit definierten Leistungen. Da laufen in Wien schon welche, das ist tadellos.
Eisenbahn,
Autobahn. Ja.
Projekt, da fährt eine ehemals dieselbetriebene Bahn jetzt mit Wasserstoff, das geht, ne? Aber die haben halt ein Tanklager, da fahren die zum Tanken hin, da ist geschultes Personal, was die tankt. Ich habe gerade auch noch so ein bisschen so, also ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern mit Wasserstoff in irgendeiner Form hantieren sollen, da habe ich noch so ein bisschen Bedenken bei.
Das halte ich für eine schlechte Idee, ja. Wenn ich bedenke, die Azetti-Flasche bei uns im Space, da hat einer schon die Azetti-Flasche angezündet, das will ich nicht nochmal haben. Also das brauchen wir alles nicht.
Ja, absolut. Jetzt gibt es ja auch Nachfragen zu den möglichen Lösungen. Also hier wird gesagt, wie soll Radfahren als Lösung in bergischen Regionen funktionieren? In den Niederlanden ist es zwar schön flach, aber die Niederlande ist nicht überall.
Ja, da kann ich einiges dazu sagen. Ich wohne im Wienerwald. Und das ist sehr bergig. Und ich gehe viel spazieren und dann staune ich, wie die Pedelec-Leute an mir bergauf vorbeiziehen. Das ist unglaublich. Also da sehe ich großes Potenzial. Die Fahrräder in den Niederlanden ohne Elektrizität geht. Bei Gegenwind ist Elektrizität auch hilfreich. Aber wenn es bergauf geht, dann ist es toll, wenn man ein elektrisches Fahrrad hat. Und ja, also ich staune, wie die Leute da an mir vorbeiziehen. Also das scheint extrem gut zu funktionieren und bei steilen Bergen.
Wobei man dazu sagen muss, also ich bin zum Beispiel körperbehindert, ich könnte auf einem Fahrrad nicht wirklich fahren und außerdem hier schließt jetzt einmal... Muss man ja nicht jeder, außerdem liegt hier ein halber Meter Schnee, da ist dann irgendwie Gott, wo mit Fahrrad fahren. Aber es muss ja nicht immer so ein Riesenauto sein. Wer sagt denn, dass wir lauter Fahrzeuge mit 4 Sitzen haben müssen? Das könnte man ja auch nochmal überdenken.
Ja, also der durchschnittliche PKW in Deutschland ist mit 1,4 Personen besetzt.
Genau. Wozu habe ich 6 Plätze in meinem Auto? Weiß auch kein Mensch. Ne?
Ja, und wird immer Fälle geben, ne? Also wo Fahrrad und zu Fuß gehen und keine Ahnung, E-Roller als Option nicht in Frage kommen. Ne? Also geht jetzt auch überhaupt nicht darum, bitte irgendwelchen Menschen ein Recht auf Teilhabe absprechen zu wollen, die auf individuelle Mobilität angewiesen sind. Also jemand, der halt nicht mehr zu Fuß gehen kann und öffentliche nicht benutzen kann, den müssen wir halt für die gesellschaftliche Teilhabe auch weiterhin ermöglichen, mit einem eigenen Fahrzeug anzureisen. Aber muss das halt wirklich der 2,5 Tonnen SUV sein?
Und in Einzelfällen, so wie beim André, ja, da oben auf dem Berg muss es das Gerät sein.
Ja, aber das ist dann ja aber auch wieder ein spezieller Fall, ne?
Das ist wieder ein Ausnahmefall. Ja, es gibt einen Haufen Fälle, auch zum Beispiel beim Carsharing. Ich kenne einen Haufen Leute, die begeistert sind vom Carsharing. In der Regel leben die allein. In der Regel leben die in der Großstadt. Carsharing mit 2 Kindern, wo ich Kindersitze brauche, stelle ich mir schwierig vor. Das heißt, Carsharing ist auch nicht die große Lösung. Und deswegen, ja, was wir ja gesagt haben, es gibt nicht die eine Lösung. Und Elektro ist nicht die eine Lösung. Und Carsharing ist nicht die eine Lösung. Wir brauchen Kombinationen. Wir brauchen die Pedelecs. Für die bergigen Gegenden. Wir brauchen ein Umdenken in der Verkehrspolitik. Wir brauchen ein Umdenken im Städtebau. Bei ganz, ganz vielen Stellschrauben müsste gedreht werden, aber die Politik stürzt sich gerne auf eine Lösung. 35 Milliarden für Elektromobilität. Dann haben wir wenigstens was getan fürs Klima. Und dass man Radwege bauen müsste und so weiter. Parallel dazu ist nicht... Da fehlt die große Lobby, die Industrielobby.
Die Kernaussage unseres Talks sollte ja auch sein, nicht das geht nicht, sondern so einfach, wie sich die Jungs das da oben vorstellen, so wird das nicht ablaufen. Ja, das ist ein hochkomplexes Thema und erfordert auch gesellschaftliches Umdenken. Das ist letztendlich so wie die industrielle Revolution. Vorher waren wir alle Bauern, anschließend waren wir plötzlich alle Fabriksarbeiter und haben in Städten gelebt. Da war die Welt komplett auf den Kopf gestellt, das wird jetzt wieder passieren. Und wenn wir das nicht tun, dann in der Zwischenzeit fackeln wir halt den Globus ab, wenn wir es nicht so tun. Da ist dazwischen nicht sehr viel Auswahl. Wir müssen weiterdenken,
die Politik tendiert, erstens tendiert sie dazu, in Vierjahreszyklen zu denken, und sie geht auf einfache Antworten. Das tut auch die Mehrheit der Bevölkerung. Die Leute sagen, ha, dann fahren wir halt elektrisch, dann ist alles wieder in Ordnung und ich kann meinen Klof weiterfahren. Das, genau das wollten wir zeigen. Nö. Also das so einfach, dass du einfach in deinen Auto einen Elektromotor hineinschaffst und eine Batterie irgendwo hinstellst, das wird es nicht sein. Das kann so nicht funktionieren. Aber Elektromobilität wird es schon werden. Wir werden nicht mehr mit Benzin fahren, keine Frage.
In Ausnahmefällen mit Benzin fahren, ja.
Ja.
Benzin wird nicht ganz.
Das E-Auto mit der.
Solange noch
welche. So wie das E-Auto mit der Benzinstandheizung, das mir gestern oder vorgestern einer vorbeigebracht hat. Ja, er hat jetzt ein E-Auto. Ja. Aber die Standheizung läuft mit Diesel. Muss ich extra danken. Gut, haben wir noch Fragen?
Ja, natürlich. Hier wird vorgeschlagen, ob man nicht vielleicht Stau und chaotische An- und Abreisezeiten jetzt auch bei der Energiewende, die nutzen könnte, um das Ganze zu optimieren und weniger gleichzeitigen Verkehr auf die Straße zu bringen.
Das war einer unserer Punkte, dass wir gesagt haben, nein, die festen Beginnzeiten, zum Beispiel in der Schule, und dass alles, alle Leute fangen zwischen 8 und 9 Uhr an und hören gegen 17 Uhr auf. Und sie gehen dann an zentrale Punkte, da große Fabrikeinrichtungen, große Industriezentren, wo riesige Parkplätze sind, das könnte viel aufgelockerter sein, viel mehr Homeoffice ist möglich. Das haben wir in diesem Jahr nun wirklich erlebt, dass mit dem Homeoffice funktioniert in vielen Bürobereichen überraschend gut, auch wenn die Chefs das nicht immer geglaubt haben. Die Produktivität ist nicht eingebrochen. In den meisten Sachen, wo es gut messbar ist, hat man genau gesehen, im Callcenter, die haben mehr geschafft als sonst. Ja, da ist noch ganz viel möglich. Entflechtung, räumliche Entflechtung, zeitliche Entflechtung, thematische Entflechtung, viel mehr ist da noch möglich. Ja.
Ja. Da könnte man sich zum Beispiel überlegen, dass man bei Büroneubauten sagt, Niederlassungen mit mehr als 500 Mitarbeitern an einem Ort sind einfach verboten. Niemand muss jeden Tag mit der Buchhaltung klönen. Niemand muss jeden Tag mit der Projektleitung Mittagessen gehen. Es ist völlig absurd, dass ein Konzern wie, sagen wir mal, BMW in München, die haben ein sehr schickes Haus von einem Österreicher entworfen, da sitzen 4000 Hanseln. Allein die brauchen eine Stunde, um ins Büro zu kommen. Ja? Vom bis sie beim Portal sind, bis sie an ihrem Schreibtisch sitzen. Das ist völlig absurd. Ich muss von den 4000 Leuten vielleicht 10 sehen jeden Tag. Die könnte man lauter kleine Einheiten aufteilen, über die Städte verteilen. Dann, okay, das fordert eine ganz, ganz, ganz große Umdenke. Oh, aber ja. die fordern wir ja gerade.
Ja, genau. Ja, ich höre, ihr habt noch sehr viele gute Vorschläge und Ideen, wie es weitergehen kann. Es gibt hier auch noch mehr Fragen, die nach Antworten suchen, aber uns läuft die Zeit rum. Der nächste Vortrag kommt bald. Und von daher findet man euch hier irgendwie noch, wie man mit euch in Kontakt gehen kann. Seid ihr irgendwie vielleicht bald in der Assembly zu treffen und bereit, in der RC3-Welt noch ein bisschen zu snacken oder so?
Also ich bin unter meinem Nick auf so Twitter, Fediverse eigentlich zu finden. Kann man mich erreichen. Ich bin jetzt gerade akut danach leider erstmal nicht in der RC3-Welt unterwegs.
Also der Philipp und ich sind bei beim C3W erreichbar, ja. Und wir sind im Fediverse, aber wir sind auf Matrix. Ich heiße André auf Matrix, erstaunlicherweise mit Akzent, glaube ich, oder? Nee, ich glaube ohne. Muss man probieren. Der Philipp ist Philipp. Und man kann mir auch mailen, andre@iglo.at, ganz einfach. Und jetzt hier. Ich bin mit der News-Show beschäftigt. Sorry, wir hätten. Aber wie gesagt, jederzeit kann man weiterführen. Gerne.
Ja. Ich werde die unseren Vortragserklärungen ergänzen, indem ich die PDFs verlinke. Und da kann ich auch unsere Kontakte verlinken. In der Beschreibung dieses.
Ja, perfekt. Dann wisst ihr ja. Wo ihr weitere Antworten auf eure Fragen findet. Und vielen herzlichen Dank für euren spannenden Vortrag, die Elektromobilität, da sollte was passieren, aber nicht so, sondern irgendwie anders. Wir werden sehen und hoffentlich kriegen wir das irgendwie gut hin. Und jetzt der nächste Vortrag hier bei Chaos West.